Schön, Anton, dass du da bist. Es gibt sehr viel Neues.
Du redest bestimmt wieder vom Militär. Ja, Frieda, weiß ich schon, Militär gehört abgeschafft. Aber kannst du, Friederike, der Frieda nicht mal was anderes beibringen? Zum Beispiel, guten Tag, lieber Anton.
Guten Tag, lieber Anton. Das sage ich dann doch lieber selbst.
Aber immer wieder, Militär gehört abgeschafft. Und du, Friedensengel, redest auch von nichts anderem als Frieden.
Das kann man ja auch nicht oft genug sagen. Es geht aber eigentlich um den Weg zum Frieden.
Was für ein Weg? Wo ist denn dieser Weg zum Frieden? Ich hole da mal schnell den Stadtplan.
Anton, also jetzt hör mal gut zu. Wenn alles so weiterläuft wie bisher, werden wir immer weiter in Kriege verstrickt werden.
Ja, viele sagen, da kann man eben nichts tun.
Nichts tun bringt natürlich auch nichts. Dann laufen die Dinge ihren Lauf, wie bisher.
Nein, das ist nicht gut, das darf nicht sein. Und da willst du den Weg zum Frieden gehen.
Blödsinn, Anton. Wir müssen gemeinsam zuerst den richtigen Weg finden. Überall mit militärischer Gewalt eingreifen, ist bestimmt der falsche Weg.
Das glaube ich auch, wenn ich da so an Bilder von den zerstörten Städten im Jahr 1945 denke, an Köln, Mainz, Berlin und viele andere.
Aber auch an Liverpool, Warschau, Stalingrad.
Ja, aber das ist doch klar. Keiner will das. Aber es passiert immer wieder. Belgrad, Grozny, Bagdad. Es sieht so aus, als ob man gar nichts machen könnte. Kriege gibt es doch so lange, wie Menschen auf der Welt sind.
Anton, du bist ein Quatschkopf. Das ist doch bloß so, weil keiner was tut. Natürlich kann man was dagegen machen. Und genau das versuche ich dir und anderen klarzumachen.
Na, außer mir hört ja wohl kaum einer zu.
Woher weißt du das? Vielleicht erzählen alle, die uns hören, unsere Gespräche einem anderen weiter. Und so werden es immer mehr, die auch so denken. Eine friedliche Zukunft wäre möglich ohne Gewalt und somit auch ohne Militär.
Also was ist nun mit deinem Weg zum Frieden?
Es ist ein gemeinsamer Weg. Wir wollen Konflikte lösen ohne Gewalt. Auf jeden Fall ohne militärische Gewalt.
Also müssen wir mehr Leute erreichen.
Ja, das müssten wir, aber wie?
Ja, wir könnten ein Werbebüro damit beauftragen.
Aber Anton, hier nun das neueste Wundermittel für eine friedlichere Zukunft, Friederikes Widersprüche. Da kann ich ja nur lachen.
Mehr Flugis auf Demos verteilen.
Ja, das sollten wir tun, aber es kostet viel Zeit und so oft gibt es gar nicht Demos, wo viele Menschen zusammenkommen.
Einen großen Preis gewinnen.
Vielleicht einen Friedenspreis, das wäre schon schön.
Viele Menschen würden dann von deinem Weg erfahren und vielleicht auch daran arbeiten.
Wir könnten einen Aufkleber mit Frieda und unserer Internetadresse verteilen.
Toll, prima. Übrigens, Friederike, ich finde es ganz großartig, dass ein Farbiger jetzt Präsident der USA geworden ist.
Als Obama 1961 geboren wurde, mussten Schwarze in manchen Landesteilen der USA noch separate Toiletten benutzen. Waren gemischtrassige Ehen wie jene von Obamas Eltern verboten.
War der Vater von Obama hellhäutig?
Die Mutter war weiß, der Vater von Obama stammte aus Kenia und ist später wieder nach Kenia zurückgegangen. 1982 ist er bei einem Autounfall gestorben.
Dann war die Mutter von Obama alleinerziehend.
Obama ist nicht im Überfluss aufgewachsen. Seine Mutter starb mit 53 Jahren an Brustkrebs. Die Krankenversicherung wollte die Behandlungskosten der schon todkranken Frau nicht übernehmen, weil die Krebserkrankung schon vor Abschluss der Versicherung begonnen habe.
Ja, das ist ja unglaublich.
Deshalb plant Obama jetzt als Präsident eine Krankenversicherung für die 47 Millionen Menschen in den USA, die bisher nicht versichert sind.
Das finde ich gut.
Außerdem will er den Mittelstand und die infolge der Finanz- und Wirtschaftskrise notleidende Autoindustrie unterstützen.
Dann wird Obama viel Geld ausgeben müssen. Das könnte er doch einsparen, zum Beispiel beim Militär.
Frieda, dich schmuggeln wir ins Oval Office. Und da darfst du ganz laut krähen: Militär gehört abgeschafft!
Aber im Ernst, Friederike, wie denkt Obama über den Irak, Iran und Afghanistan?
Im Irak will er innerhalb der nächsten 16 Monate die Truppen abziehen. Dafür plant er mehr Truppen für den sogenannten Kampf gegen den Terror in Afghanistan.
Und was ist mit dem Iran?
Obama will den Iran als neue Atommacht nicht dulden. Aber er hat zumindest während seines Wahlkampfes gesagt, er sei ohne Auflagen zum Dialog mit dem Iran bereit. Ahmadinejad, der iranische Präsident, hat Obama nach dessen Wahl einen hochoffiziellen Glückwunsch zugesandt.
Dann wird die Welt mit Obama vielleicht etwas friedlicher.
Wir müssen abwarten. Obama hat für einen Regierungschef nur wenig Erfahrung. Frühere Präsidenten der USA waren vorher Gouverneur von einem Bundesland. Obama ist erst vor 4 Jahren aus der Regionalpolitik von Illinois und Chicago auf die nationale Ebene des Senats in Washington gewechselt.
Dann braucht er gute Mitarbeiter.
Und Mitarbeiterinnen. Die Hillary Clinton soll Außenministerin werden.
Erst hauen sie sich und dann müssen sie doch zusammenarbeiten?
So ist das nun mal in der Demokratie. Obama und Clinton gehören beide der Demokratischen Partei an.
Und wer wird Nachfolger vom Kriegsminister? Unserem alten Freund Dick Cheney?
Aber Anton, Dick Cheney musste doch gehen. Sein Nachfolger ist noch Robert Gates und soll das auch bleiben.
Ein Republikaner?
Genau. Obama versucht, gute Mitarbeiter zu bekommen, auch wenn sie Republikaner sind.
Auch den McCain?
Den wohl nicht. Was meinst du, Anton? Hat McCain vielleicht auch deswegen viel weniger Stimmen bekommen, weil er die Sarah Palin als Vizepräsidentin nominiert hat?
Palin? Wer war denn das?
Sie war einmal Bürgermeisterin einer Kleinstadt und Gouverneurin von Alaska. Und, ach ja, sie war Schönheitskönigin.
Und warum sollte McCain dadurch Stimmen verloren haben? Er hat sicher Stimmen von Frauen dazugewonnen.
McCain ist ja schon 72 Jahre alt. Falls er während seiner Amtszeit gestorben wäre, dann wäre die Frau Palin Präsidentin der USA geworden.
Und das traut ihr keiner zu?
Nein, das traut ihr keiner zu.
Hat denn so ein Vizepräsident oder eine Vizepräsidentin überhaupt eine Funktion?
Ja, er führt den Vorsitz im Senat, hat aber dort kein Stimmrecht. Nur bei einer Pattsituation gibt seine Stimme den Ausschlag.
Ist das alles?
Außerdem bekommt er vom Präsidenten Aufgaben, die er mit seinen etwa 70 Mitarbeitern ausführen soll. Und wenn der Präsident stirbt oder zurücktritt, wird er Präsident.
Ist das denn schon mal vorgekommen?
Ja, insgesamt 9-mal hat der Vizepräsident das Präsidentenamt übernommen. 46 Vizepräsidenten gab es bisher insgesamt.
Ja, ist jedenfalls kein sehr attraktives Amt.
Es ist aber nur einen Herzschlag vom Präsidenten entfernt. So sagt man in den USA.
Und was ist, wenn der Vizepräsident vorher stirbt?
Dann ernennt der Präsident einen neuen Vizepräsidenten. Das wurde in einem Verfassungszusatz erst 1967 festgelegt. Und 6 Jahre später passierte es. Der Vizepräsident Spiro T. Agnew trat wegen Steuerhinterziehung zurück.
Was? Steuerhinterziehung? Das gibt's doch gar nicht.
Doch, das gibt es. Präsident Nixon ernannte dann Gerald R. Ford zum Vizepräsidenten, der nach Nixons Rücktritt zum ersten nicht gewählten Präsidenten der USA wurde.
Nicht gewählt? Und dann Präsident? Das finde ich schon sehr seltsam. Wird denn der Vizepräsident nie gewählt?
Ja. Also ursprünglich wurde bei der Präsidentschaftswahl der Kandidat mit den meisten Stimmen Präsident. Der mit den zweitmeisten wurde Vizepräsident. Nach 1804 bestimmten die Parteiführer den Vizepräsidenten.
Ist ja auch nicht gerade sehr demokratisch.
Im 20. Jahrhundert erfolgte eine getrennte Wahl für den Vizepräsidenten. Aber als in seiner dritten Amtsperiode Franklin D. Roosevelt mit seinem Vizepräsidenten nicht zurechtkam, setzte er durch, dass der Präsident seinen Vize selbst bestimmen kann.
Ja, dann kommt er wenigstens mit ihm aus.
In seiner vierten Amtsperiode nominierte dann Roosevelt den Senator Harry Truman zu seinem Vize. Als Roosevelt nach 82 Tagen plötzlich starb, musste Truman mitten in der Endphase des Zweiten Weltkriegs das Amt des Präsidenten übernehmen.
Ach, der Ärmste.
Ja, er hat später gesagt, dass er sich wie vom Blitz aus heiterem Himmel getroffen gefühlt habe. Stell dir vor, Anton, die alte Resolution 1244 des UN-Sicherheitsrats für den Kosovo gilt immer noch.
1244? Das war doch die mit dem Kosovo als Bestandteil von Serbien. Ja, die ist doch längst Makulatur mit der Selbstständigkeit des Kosovo seit ungefähr einem Jahr.
Nicht so ganz. Schließlich ist dort im Lande immer noch die UNMIG, die Übergangsverwaltung der UN, wie es diese Resolution vorschreibt. Der Sicherheitsrat müsste erst eine neue Resolution erlassen.
Und warum tut er das nicht?
Russland blockiert das. Sie wollen noch immer nicht, dass der Kosovo von Serbien abgetrennt wird.
Die UN hat den Kosovo auch noch nicht aufgenommen.
Anton, kennst du Eulex?
Eulex? Eulex? Ah, das ist ein Mittel zum Verjagen von Eulen.
Klingt ja ganz so, ist aber falsch.
Auf jeden Fall soll was verjagt oder gar umgebracht werden.
Das ist recht falsch. Es ist eine Gruppe von europäischen Rechts- und Verwaltungsexperten, die dem Kosovo beim Aufbau einer rechtmäßigen Verwaltung helfen sollen. Eulex.
Ja und? Helfen Sie?
Eulex wurde zwischen allen beteiligten Staaten im Sommer diesen Jahres beschlossen, aber zunächst als rein technische Maßnahme hingestellt. Später stellte sich heraus, dass Eulex die Abtrennung des Kosovo von Serbien zum Ziel hat.
Die Serben hatten doch auch mal Wahlen, auch im Sommer, glaube ich.
Ja, und die gingen eher in die europäische Richtung. Aufnahme in die EU, NATO und so. Deshalb hoffte man, Serbien würde auch den Kosovo als selbstständigen Staat anerkennen.
Ist daraus etwas geworden?
Im Nordkosovo, ein vor allem von Serben bewohntes Gebiet, haben sich inzwischen eigene Verwaltungsstrukturen gebildet. Serbien hat da viel Geld investiert.
Der Norden will zurück zu Serbien? Das kann doch nur schief gehen.
Ausdrücklich haben sie das zwar nicht gesagt, aber ich befürchte das. UN-Generalsekretär Ban hat auch noch als Zugeständnis an die Serben im Nordkosovo angeordnet, dass die Eulex im Norden nur unter dem Schirm der Übergangsverwaltung UNMIG arbeiten soll.
Ja, ich verstehe gar nichts mehr.
Also UNMIG, das ist eine UN-Verwaltung. Und Eulex soll die kosovarische Verwaltung beim Aufbau unterstützen.
Was den Kosovaren in Pristina nicht recht sein kann, denn sie wollen ja die Oberaufsicht haben.
Richtig, Anton. Sie haben ihr Einverständnis auch mit Eulex verweigert. Die EU versucht zwar, sie doch zum Einverständnis zu bewegen, aber warum sollten sie es geben?
Was ist die Moral von der Geschichte?
Eulex ist weiter blockiert. Der Aufbau separater Strukturen im Nordkosovo geht voran.
Hoffentlich nicht der Aufbau von Militär, denn Militär gehört abgeschafft.